Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Und dann sind auch schon über Facebook und Instagram dann auch schon die ersten Videos gepostet worden von Helfern, die da teilweise davongespült wurden, ausgerutscht sind und in diese Fluten damit reingezogen worden sind, von ganz vielen Passanten auch wieder rausgezogen und so Sachen, wo man dann gesagt hat, puh, das sieht ja böse aus da oben.
Hallo zu einer neuen Folge von Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland hilft. Hier stellen wir euch Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen vor, die sich zu Aktion Deutschland hilft zusammengeschlossen haben. Die sind weltweit im Einsatz, um für Menschen in Not da zu sein. Und was sie dabei erleben, welche Geschichten sie zu erzählen haben, das erfahrt ihr hier. In der heutigen Folge gehen wir zurück ins Jahr 2021, zum 14. Juli. An diesem Tag kam es in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu einer großen Naturkatastrophe. Die Bilder von überfluteten Dörfern, zerstörten Bahngleisen, davonschwimmenden Autos, ich habe das alles noch sehr gut vor Augen und sicher geht es den meisten von euch da draußen genauso. 15 Hilfsorganisationen aus unserem Bündnis sind in den Tagen, Wochen und Monaten nach dieser schrecklichen Katastrophe für die betroffenen Menschen im Einsatz. Und das bis heute. Von Anfang an mit dabei sind Helferinnen und Helfer unserer Bündnisorganisation Arbeiter-Samariter-Bund, kurz ASB. Zwei von diesen vielen, vielen Einsatzkräften sind Stefan Schaaf und Dirk Lötschert. Sie erzählen uns in dieser Folge, wie sie die tragischen Ereignisse in der Flutnacht erlebt haben, was passiert ist und wie sie mit ihrem Einsatz den Menschen vor Ort helfen konnten.
Ja, also ich bin Stefan Schaaf, bin hauptberuflich letztendlich in einem kleinen Unternehmen tätig, das sich mit Schwerstmehrfachbehinderten und Hilfsmitteln damit beschäftigt. Mit 40 Angestellten, seit der Wahl fast 35 Jahren im Bevölkerungsschutz unterwegs. Momentan in der Phase, dass ich landesweit letztendlich in Rheinland-Pfalz für den Katastrophenschutz für den ASB zuständig bin. Da im Bereich momentan recht aktiv, was das Thema Fortweiterentwicklung der Landeseinheiten angeht, also letztendlich Vorhaltungen, die der ASB im Land Rheinland-Pfalz nochmal zusätzlich zu den geforderten Möglichkeiten vorhält. Und da sind wir gerade am Arbeiten. Das letzte Konzept ist jetzt aus dem Bereich 2005 gewesen. Muss ich das ja vorstellen, dass die Feuerwehr ja letztendlich die Hauptplayer damit sind und auch die hoheitliche Aufgabe des Bevölkerungsschutzes letztendlich mit ausüben. Und die, sagt man dazu, bestimmt eine Arbeitsgruppe, eine Abschnittsleitung, Gesundheit in dem Fall, die dann eben den Bereich, alles was den Gesundheitsschutz angeht, führt und leitet. Und da war ich eine Woche lang als Leiter vom Stab mit tätig, also mit einer von den Obersten, die da die interne Führung mit hatte und geguckt hat, wo das Ganze, wo die Reise so hingeht, was Bedarfe sind, was notwendig ist. Ja, das ist so das, was ich so ehrenamtlich seit einigen Jahren tue.
Mein Name ist Dirk Lötschert, ich bin 48 Jahre alt. Ich muss tatsächlich überlegen, weil ich mich nicht so fürs Alter interessiere, aber ich steuere auf die 50 zu. Bin seit 1998 beim Arbeiter-Samariter-Bund, bin seit 2005 Abteilungsleitung Rettungswesen und Bevölkerungsschutz. Das heißt, ich bin sowohl für den hauptamtlichen Teil verantwortlich als auch für den ehrenamtlichen Teil. Wir haben hier in Bonn, teilen wir uns mit den Johannitern zusammen, eine Einsatzeinheit für den Katastrophenschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Ja, haben dort den Part der Sanitätsgruppe und der Techniktruppe, also sprich sind verantwortlich für die medizinische Versorgung und für die Technik. Muss man sich so vorstellen, dass wenn Licht benötigt wird, wenn Strom verlegt werden muss, wenn die Stromaggregate ans Laufen kommen, was sicherlich im weiteren Verlauf noch sehr wichtig sein wird, ja, das alles zu stellen. Ich habe im Bereich des Katastrophenschutzes alle Führungsausbildungen durchlaufen, bin Verbandführer, habe als Studium Grundbasis BWL und habe dann Katastrophenschutz auf Europaebene draufgesattelt. Und es war beim Professor Wolf Dombrowski, ist mein persönliches Anliegen, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, aber ein Soziologe, der sich immer mit Katastrophenlagen beschäftigt. Deswegen war dieser Studiengang besonders reizvoll.
14. Juli 2021. 18 Uhr, die Nachrichten. Tief Bernd wütet weiter. Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Stunden sind an zahlreichen Flüssen in Nordrhein-Westfalen Hochwasserwarnwerte überschritten. In Würselen bei Aachen ist durch den vielen Regen das Dach eines Einkaufszentrums eingestürzt. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Geschäfte wurden evakuiert. Wegen des Unwetters gibt es auf den Autobahnen immer wieder Störungen. Auch im Zugverkehr kommt es zu Sperrungen, Ausfällen und Verspätungen.
Das war richtig, richtig komisch an dem Tag. Ich bin ja landesweit noch relativ viel unterwegs und habe da auch tatsächlich einen Grillabend ausgelobt gehabt. Wir haben uns also zum Grillen verabredet, auch mit einem Kollegen vom Ministerium. Lange, lange Zeit, dass wir uns gesehen haben, haben da bei mir zu Hause letztendlich einen Grill angeschmissen und wollten uns da abends mal noch ein bisschen unterhalten und er wollte vorbeikommen. Das Problem war dabei, dass er ja mittags um eins schon gesagt hat, da ist eine Geschichte da oben, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wir haben andauernd irgendwelche Videokonferenzen, ich weiß nicht, ob ich rauskomme. Das Ganze ging dann den halben Nachmittag, wo er sich immer wieder zwischendrin gemeldet hat und gesagt hat, eigentlich gar nicht so ganz klar, was da passiert, aber irgendwas ist da passiert und wir müssen mal gucken, ich weiß nicht, ob ich es schaffe.
Wir hatten in Bonn ja auch eine Unwetterlage, die nicht gut war. Also das heißt, hier hat es schon stark geregnet. Das ist dann immer so der Moment, wo man schon feststellt, okay, hier passiert was. Die Kollegen von Johannittern haben die Betreuungsgruppe mit drin in der Einsatzeinheit, sind dann tatsächlich auch alarmiert worden. Das heißt, ich kriege auch eine Info, wenn die Kollegen alarmiert werden, um sogenannte aufwachsende Lagen ja auch entsprechend verfolgen zu können, mich schon mal darauf vorzubereiten. Das ist dann nicht der Moment, wo sie noch sagen, okay, ich fahre jetzt mal lecker essen. Ja, sondern da macht man vielleicht zu Hause eher was, weil sie wissen, okay, egal über Presse, ja, über den deutschen Wetterdienst, wenn Unwetterwarnungen reinkommen.
Der 14. Juli 2021, 20 Uhr, die Nachrichten. Das Unwetter versetzt die Feuerwehren in vielen Orten in Alarmbereitschaft. In der Eifel und im Sauerland hat es in den letzten Stunden so viel geregnet, dass die Böden hier oft kein Wasser mehr aufnehmen können. An vielen Orten kommt die Feuerwehr nicht mit dem Auspumpen der Keller hinterher. Und in der Eifel mussten die ersten Campingplätze vorsorglich geräumt werden.
Da hält man sich eher so ein bisschen bereit. Ja? Und so kam es dann auch, eigentlich flachte das hier so ein bisschen in Bonn ab. Freiwillige Feuerwehr war en masse im Einsatz und wie gesagt, die Betreuungsgruppe war schon im Einsatz, um Essen vorzubereiten für die ganzen freiwilligen Feuerwehrleute. Ja, und dann wuchs das, glaube ich, so auf, dass man sowohl übers Land, müssen sich das in den Strukturen vorstellen, das geht ja über die Bezirksregierung Köln bei uns, dann haben wir auch noch einen Landesverband vom Arbeiter-Samariter-Bund natürlich dazwischen. Dort haben wir auch eine LEIKO, also das heißt nochmal Personen, die sich mit besonderen Lagen dann auch entsprechend auseinandersetzen, so dass schon die ersten Informationen flossen, dass es im Rhein-Sieg-Kreis weitaus dramatischer sein wird als hier in Bonn. Und dann kam, ich glaube, es war so gegen 19 Uhr oder irgendwas, dann die Alarmierung für den Betreuungsplatz 500. Den stellen wir zusammen mit den Kollegen von Maltesern und den Johannittern. Das ist halt eine Landeskomponente, die in der Lage ist, 500 Personen über einen bestimmten Zeitraum zu betreuen.
Wir sind in Rheinland-Pfalz ja so organisiert, dass klar die Oberherrschaft, wie gesagt, die Feuerwehr hat, darunter dann letztendlich die Katastrophenschutzbehörden bzw. die Katastrophenschutzeinheiten der einzelnen Städte und Landkreise. Und ganz klassisch ist das Ganze aufgeteilt in verschiedene sogenannte Schnelleinsatzgruppen. Heißt, wir haben Gruppen gebildet, die sich mit dem Bereich, mit den Aufgaben einer Sanitätsaufgabe beschäftigt. Also alles, was irgendwo verletzt ist, Pflaster braucht oder Schlimmeres. Letztendlich ist dann die Schnelleinsatzgruppe S für Sanität, die da dann letztendlich mit einer bestimmten Anzahl, mit einem bestimmten Materialansatz bereitsteht. Dann gibt es zum Zweiten die Gruppe der SIG B, also Schnelleinsatzgruppe Betreuung. In dem Fall, die sich hier mit auseinandersetzt, wie bringe ich denn mal 100, 150 im ersten Ansatz auch mal 200 Leute irgendwo unter, klassisch dann auch in der Turnhalle, wenn die kein Zuhause mehr haben. Und die dritte Einheit, die SEG V, für Versorgung, die sich dann mal drüber Gedanken machen, naja, wenn Leute länger im Einsatz sind oder auch da Leute irgendwie nicht mehr nach Hause können, dann brauchen die irgendwann was zu essen und zu trinken. Du hast aber keine Ahnung, kommt er jetzt mit einer Feldküche oder kommt er jetzt mit dem LKW oder kommt er mit Hockerkochern oder baut er ein Zelt auf oder wie viele Leute kann der jetzt denn versorgen? Hat er was zu essen dabei? Muss er erst noch einkaufen? Das sind alles so Fragen, die du dir dann stellen musst. Und letztendlich ist es so ein Schuss ins Blaue. Ja, schick mir meine Frau, das wird schon irgendwie funktionieren.
Also sie haben natürlich ein Bild, was man sich so baut. Und dann ist das meist nicht das Bild, was sie sich gebaut haben, was sie dort erwartet. Aber gut, das gehört dazu. Irgendeine Vorstellung muss man ja haben, wenn man in den Einsatz geht. Und ja, wir sind dann, ich würde denken, das war gegen 22 Uhr, dass wir dann soweit alles gesammelt hatten, den Marschbefehl letztlich durchgeführt haben und dann ausgerückt sind in den Rhein-Sieg-Kreis. Ja, dann ging es quasi schon los mit der Abfahrt. Wir waren in Bonn, gab es auch schon bestimmte Punkte, die mit Wasser überlaufen waren. Also hier unten zum Beispiel am Dickhoffskreuz konnte man nicht durchfahren, weil da das Wasser auch schon 1-2 Meter stand. Jetzt ging es darum, einen möglichst guten Weg in den Rhein-Sieg-Kreis zu finden. Sie müssen sich das vorstellen, diese lange Schlange an Fahrzeugen, ja, also der sogenannte Marsch, der versucht ja auch zusammen zu bleiben. Radmelder dabei gehabt, das sind Motorräder, die vorfahren, um den Weg zu ebnen, ja, oder besser gesagt rückzumelden, wo wir nicht langfahren können. Müssen sich das vorstellen mit der Kolonne an Fahrzeugen, ja, wenn sie da einmal falsch abbiegen, ja, ist das ein Problem, ja, das ist nicht mal eben zurücksetzen und dann war's das, ja.
LW von Radmelder,
kommen Sie.
Straße nicht befahrbar, zu viel Wasser in den Senken.
Verstanden.
Dann fing es schon an, wir haben uns hier durch Bornheim durchgearbeitet, das war glaube ich so das erste Eindrucksvolle. Wir haben mittlerweile, war es dann auch dunkel, Mond stand oben, das ist mir auch tatsächlich so in Erinnerung geblieben. Ich saß mit dem Kollegen, der das Führungsfahrzeug mitgefahren hat, ich hatte einen Beifahrersitz und wir fuhren durch die Felder, die wir sonst kannten. Und es spiegelte sich halt alles, dieser Mond spiegelte, wie sie es sonst romantisch am Meer kennen. Ja, das war eine ganz spooky Situation, ja, weil wir dann festgestellt haben, okay, um uns herum ist eigentlich nur noch Wasser. Da ist gar kein Feld mehr, die Straße liegt zum Glück höher. Ja, und so hat sich auch dieser Weg gestaltet. Überall, wo wir lang gefahren sind, kannten wir schon Bereiche, wo normalerweise kein Wasser ist und dort war Wasser. Und ja, so haben wir uns den Weg geebnet, hatten eine Anlaufstelle, die wir als ersten Anlaufbefehl auch bekommen haben. Bei unserem Eintreffen war diese Anlaufstelle auch schon unter Wasser gelaufen, also das heißt, das war zu dem Zeitpunkt schon obsolet. Ja, und so hat man uns dann strategisch im Kreis Euskirchen in Kuchenheim untergebracht, in einer Turnhalle vermeintlich untergebracht, da komme ich gleich noch zu. Ja, das ist natürlich dann so, wie es dann kommen muss. Also wir haben mehrere Straßen abgefahren, immer wieder natürlich über Navigationsgeräte, die uns 1A gezeigt haben, wo wir langfahren könnten. Immer wenn wir dort angekommen sind, waren die Unterführung schon unterspült, unterlaufen. Hatten dann sogar eine Situation, die, ich glaube, die hat uns das erste Mal die Dimension gezeigt, dass das Wasser noch in Bewegung war. Wir waren auf einer Straße jetzt, ne, mit der Anzahl der Fahrzeuge ist das eine ordentliche Länge. Und das hinterste Fahrzeug meldete...
ERW von Bitkombi, ERW von Bitkombi.
Kommen Sie.
Starker Wasseranstieg, bei uns schon bis zur Radkante. Der Verband muss sich in Bewegung setzen.
Verstanden.
Und während die sprachen, sahen wir schon, wie im Rückspiegel das Wasser kam. Also wir sind dann tatsächlich auch gefahren, als es bei uns schon an der Kante zum Einstieg im Auto gewesen wäre. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass allen bewusst wurde, welche Naturgewalt sich jetzt gerade dort bewegt und wie vulnerabel wir auf einmal mit unserer Einsatzeinheit sind. Ja, ich glaube, sie fahren ja sonst mit einem gewissen Heldenmut und auch mit einem gewissen Heldentum raus, um anderen zu helfen. Wenn sie auf einmal selber feststellen, dass sie verletzbar sind, also vulnerabel in ihrer Struktur, dann macht das bei vielen schon was im Kopf. Ne? Und das ist, glaube ich, schon so während der Anfahrt hat man dann immer mehr gemerkt, okay, das hier wird kein normaler Einsatz. Hier bewegen wir uns in was rein, was vermutlich der ein oder andere so noch nicht erlebt hat.
Juli 2021, 23 Uhr, die Nachrichten. Im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen ist die Steinbachtalsperre übergelaufen. Laut dem Sprecher der Feuerwehr sind ganze Ortschaften mit mehreren tausend Einwohnern bedroht. Die Feuerwehr hat mit der Räumung der Gebiete begonnen. Allerdings geht es nur schleppend vorwärts, da viele Straßen überschwemmt und die Orte teils schwer zu erreichen sind. 15. Juli 2021, 0 Uhr, die Nachrichten. In vielen Teilen von Rheinland-Pfalz regnet es weiterhin heftig. Es kommt zu schweren Überflutungen. Nach Bitburg-Prüm und der Vulkaneifel hat vor kurzem auch der Kreis Ahrweiler den Katastrophenfall ausgerufen.
Ja, also gegen 10 kam dann mal die erste tatsächliche Anfrage von unserem Landesverband. Und diese Führungsgruppe ist die HIK, die Hilfsorganisation im Katastrophenschutz, wie gesagt, gesetzlich auch soweit festgelegt. Und denen haben wir gesagt, Leute, wenn ihr was braucht, wir haben noch zusätzlich zu den Einheiten, die wir in der Stadt Worms stehen haben, nochmal zusätzlich eine Einheit. Und das ist wirklich, meines Erachtens nach, so im Nachhinein habe ich mir da echt schon Gedanken gemacht, und das ist echt witzig, ne? Wir haben 2008, 2009 zum Oder-Hochwasser, haben wir eine Förderung vom Bundesverband bekommen. Und da waren einfach noch Spendengelder übrig. Und diese Spendengelder von ADH in dem Fall waren ja letztendlich für die, müssen ja zweckgebunden hinterlegt werden, ist ja klar, darf ja nicht einfach so irgendwie anders ausgegeben werden, kann man aber auch durchaus im Bereich der Vorsorge dann irgendwann mal anlegen. Und genau das hat man getan und dann hat man im Land rumgefragt und hat gesagt, Mensch, wer kann sich denn da vorstellen, noch was zu machen im Bereich der Vorsorge? Und da haben wir uns gemeldet und haben gesagt, naja, wir hätten gerne schon noch einen gewissen Vorrat an Möglichkeiten, Menschen unterzubringen in der Turnhalle. Und letztendlich hat man uns damals dann einen gewissen Betrag zugeordnet und gegeben, den wir dafür verwenden durften. Und dafür sind beispielsweise knapp 100 Feldbetten gekauft worden. Plus eben, ja, was dazugehört. Decken, Kopfkissen, Hygienesets, Frauen, Männer, Kinder, Klamotten zum Wechseln, Spielsachen für die Kids zu beschäftigen, ja, Sachen, trockene Sachen, Badelatschen, um den Leuten überhaupt erstmal was an die Schuhe, an die Füße zu geben, einmal Kleidung, um die Leute irgendwie aus nassen Klamotten oder wie auch immer rauszuholen. Und genau dieses Material hat man 12, 13, 14 Jahre später letztendlich aus dem Keller rausgeholt und hat gesagt, das haben wir hier stehen, das würden wir gerne, abgesehen davon, was wir für die Stadt Worms in hoheitlicher Aufgabe vertraglich festgelegt, letztendlich hier bereitstellen. Das können wir uns vorstellen, da hochzufahren und können da oben helfen.
Wir haben dann letztlich zwei Betreuungsstellen eingerichtet. Ich war mit den Kollegen mit in Kuchenheim in dieser Turnhalle. Es begann schon damit, dass der Hausmeister, der normalerweise die Turnhalle aufschließt, selber vom Hochwasser betroffen war und nicht direkt dorthin kommen konnte. Jetzt stehen sie da mit einem Betreuungsplatz 500. In Euskirchen wird über Radio und über Rundspruch mitgeteilt, dass es dort eine Betreuungsstelle gibt, sich dort alle einfinden sollen und sie selber kommen da nicht rein. Dann haben wir halt uns entschieden, eigentlich die Scheibe mit den Kollegen halt einzuschmeißen oder irgendwas zu machen, ne, mit dem Werkzeug, was wir vor Ort hatten. Dann kam zum Glück aber der Hausmeister, so dass wir auch rein konnten, ja, und haben dann dort angefangen. Das war noch zu Corona-Zeiten. Unsere nächste romantische Vorstellung war, okay, wir wissen, es gibt Corona. Zu dem Zeitpunkt gab es Geimpfte, keine Geimpften, ja, und dann haben wir gedacht, komm, machen wir die Halle so, wie wir es klassisch kennen, wie wir es auch hier versuchen, machen wir einen Teil für Geimpfte, einen Teil für Ungeimpfte und naja, es war romantisch in der Vorstellung, es war mit Eintreffen der ersten Person, war es völlig klar, dass das nicht funktionieren wird, weil jeder einfach sein Hab und Gut geschnappt hat und das, was er irgendwie mitnehmen konnte, da hat keiner weder an Masken gedacht, ja, noch an Impfnachweise oder irgendwelche anderen Sachen, ja. Also das war, ich will nicht sagen blauäugig, weil wir uns schon viele Gedanken darüber gemacht haben, auch wussten, was auf uns zukommt, aber das, was uns dort erwischt hat, das war schon Wahnsinn, ne? Also wir haben natürlich, das lernen Sie in keinem Betreuungsbuch oder in der Ausbildung, dass auf einmal alle ihre Haustiere dabei haben. Ja, das war eine Situation und jetzt glauben Sie mal nicht, dass wir alle darauf vorbereitet wären, Haustiere zu versorgen. Ne? Aber da haben Leute ihre Katzen dabei gehabt. Wir haben hinterher geguckt, dass wir eher schauen, dass die Hunde in der rechten Seite sind und die Katzen in der linken Seite von der Turnhalle. Das sind so nie dagewesene Situationen. Das hat uns schon, glaube ich, sehr nachdenklich gemacht. Ne? Und wir haben dann mittlerweile, war es dann so klassisch, haben wir dann ja auch Kontakt zum Stab. Da sickerte dann immer mehr durch, dass man merkte, dass der Stab völlig überfordert war mit unseren Anfragen und wir auch festgestellt haben, ich glaube irgendwann gegen 5 Uhr morgens kam dann mal die Aussage, sie sind auf sich alleine gestellt, wir können jetzt erstmal nichts für sie tun.
Sechs Uhr, die Nachrichten. In Schuld bei Adenau im Landkreis Ahrweiler sind wegen Überflutungen und Dauerregens laut Polizei 6 Häuser eingestürzt. 25 drohen einzustürzen. Etwa 30 Menschen werden nach bisherigen Erkenntnissen vermisst.
Mein Handy hat nicht funktioniert. Ja, mein Navi hat nicht funktioniert. Den Funk, wir haben alle mittlerweile Digitalfunk. Ja, früher hätten wir wenigstens unsere eigene Funkstation aufbauen können und hätten Kontakt untereinander gehabt. Das haben wir aber alles nicht mehr. Ja, ja, war froh, dass wir auf einem Fahrzeug hinterher, hat irgendeiner vergessen, den letzten Falkatlas zu entsorgen. Ja, und das war ein Glücksgriff, weil darüber konnten wir uns ankreuzen, wo wir uns befinden und welche Straßen nicht mehr befahrbar sind, damit nicht der Nächste immer wieder in diese Situation gerät. Ne? Und dann ging es natürlich darum, okay, wir müssen jetzt mal irgendwas machen, um die Leute ja auch zu versorgen. Wir müssen eine Versorgungsstruktur aufbauen. Ne? Also für uns war unklar zu dem Zeitpunkt, kann der Stab unsere Anfrage bedienen, ne? Weil uns natürlich auch klar war, dass wir nicht die Einzigen sind, die im Betreuungsplatz jetzt Essen, Trinken etc. benötigen. Ja, so dass man sich überlegt hat im Führungsteam, okay, wir verteilen uns. Also ein Teil ist nachdem wir wussten ja, dass Bonn wenig betroffen war, hat ein Teil sich entschieden, nach Bonn zurückzufahren, dort Nahrung zu holen. Ich bin mit weiteren Kollegen in die nähere Umgebung, haben wir einen Supermarkt in Anführungsstrichen geplündert, also natürlich in Absprache mit der Inhaberin. Ne, die war auch völlig überrascht, die hatte nämlich nichts mitbekommen, was in der Nacht war. Gut, wenn Sie geschlafen haben um die Uhrzeit und Ihr Haus nicht voll Wasser gelaufen ist, kann ich das keinem verübeln. Ja? Und das ist natürlich auch eine Situation, wenn dann auf einmal morgens ja, 5 Leute mit 3 Blaulichtfahrzeugen da stehen und sagen, wir hätten gern alles, was Sie im Supermarkt haben, um hier eine Turnhalle zu versorgen. Ja, also wirklich sehr, sehr kooperativ kann man auch nicht anders sagen. Wir haben dann auch erstmal dort Trinken, Essen und so bekommen. Und ja, ist natürlich, ne? Hinterlässt man seine Daten etc. da, damit sie hinterher auch noch einen Beweis hat. Aber das sind immer komische Situationen. Ja? Aber die Nachbarn von dieser Turnhalle, die haben alles gegeben. Also da kann man sich auch wirklich nur im Nachhinein nochmal wirklich bedanken. Die haben Kaffee gekocht, die haben Tee gemacht, ja, in dem Ausmaß, wie sie es konnten. Ne? Also die sind natürlich nicht darauf ausgelegt, hier ja, zu Spitzenzeiten irgendwie 300, 400 Menschen zu versorgen. Wir waren halt überlaufen. Wurde hell und sie haben zum ersten Mal wahrgenommen, was da eigentlich passiert ist. Ne? Also wenn sie an einer Straßenlaterne vorbeifahren, wo oben drin eine Mülltonne hängt, dann wissen sie, wie hoch das Wasser war. Ne? Und das sind so Situationen gewesen, wenn man sich diesen Weg gebahnt hat, so muss man das sagen. Ja, sie versuchen natürlich in so einer Situation auch Verhalten mit Sonder- und Wegerechten zu fahren, weil sie wissen, es hat keinen Sinn. Wenn dort eine Straße nicht mehr da ist und da stehen 10 Autos und ich komme blaulich an, stehe ich hinterher vor den 10 Autos und komme auch nicht weiter. Ja, das hat natürlich die Geschwindigkeit unheimlich rausgenommen. Wie gesagt, ich hatte für mich die Situation, dass ich eine Straße gefahren bin, die dann tatsächlich von einem LKW in der Gegenspur befahren wurde und danach die Straße dann weggebrochen ist, der LKW da gerade noch so drüber gefahren war. Das war dann auch mein letzter Weg, den ich eigentlich noch kannte, in dieses Gebiet zurück und war dann erstmal abgeschnitten. Hab Kollegen von der Polizei gesucht, gefragt, wie es bei denen aussieht. Die hatten gleiches Problem, abgeschnitten, ja, konnten nicht mehr funken, wussten selber nicht, wie sie irgendwie wo langfahren sollten. Hab dann einen weiteren Krankenwagen angehalten von den Kollegen vom Roten Kreuz dort vor Ort, um mich lotsen zu lassen, ja, weil ich dachte, okay, wenn sich da einer gut auskennt, ich komme jetzt ja aus Bonn, ich kenne so die großen Hauptstraßen und aber Schleichwege dahin zurück, wo wir herkamen, die waren mir nicht bekannt, ne? Und auch die Kollegen kannten nur noch Straßen, die es nicht mehr gab, ja, und das war schon verrückt, bis wir dann mal irgendwann endlich wieder, ich glaube, das war so gegen 10 Uhr, Kontakt zur Leitstelle irgendwie bekommen haben und die dann noch irgendwie eine Straße kannten, wo dieses Lotsenfahrzeug mich dann auch zurückbringen konnte. Und ja, dann sind sie natürlich in so einer Situation, das war für alle schon sehr kräftezehrend, ne? Wenn man mal überlegt, mit Alarmierung 19 Uhr, unsere klassischen Einsätze, ist ja eher so eine Evakuierungslage vielleicht mit so einer Betreuungsgruppe, wo eine Bombe gefunden wird. Da machen sie nett in der Turnhalle ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken, ja, sprechen mit den Leuten, betreuen. Ne? Das ist eine ganz andere Dimension als das. Und da können sie auch nicht einfach fahren.
Siebter 2021, 11 Uhr, die Nachrichten. Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Zahl der Toten durch die Unwetterkatastrophe auf 45 korrigiert. Somit sind nach bisherigem Stand in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 95 Menschen gestorben. 16. Juli 2021, 18 Uhr, die Nachrichten. Das Hochwasser der Ahr hat im Kreis Ahrweiler zu kaum vorstellbaren Verwüstungen geführt. Die Infrastruktur, unter anderem eine wichtige Gasleitung, ist schwer beschädigt. Viele Gemeinden haben keinen Strom. Alle Brücken im Kreis über die Ahr sind zerstört.
Ich war Freitag dann, als die Kollegen hochgekommen sind, haben die ja letztendlich ein Bild gehabt, wo sie uns zurückgemeldet haben, wir haben hier roundabout 200 Leute sitzen, da sind ja Ömchen 80 dabei, die hier völlig durchnässt, schon seit zwei Tagen auf dem Stuhl sitzt und nicht weiß, was sie tun soll, Leute, die völlig verzweifelt sind, Haus weggespült, können nicht mehr nach Hause, Leute, die nur das haben, was sie letztendlich auf dem Leib tragen. Und dann haben die uns eine Wunschliste gegeben und haben gesagt, wir brauchen. Ich meine, das Problem war ja wirklich dabei, die haben ja wirklich nichts mitgenommen, gar nichts. Also wenn überhaupt, dann mal so das wichtigste Handy vielleicht noch, ja. Aber ansonsten war da ja nichts. Das war wirklich, die angefangen von der Dauermedikation eines Patienten, der, naja, also nur nicht mal die Möglichkeit hatte, sein Aspirin oder sein Blutverdünner oder seine Medikamente, die er tagtäglich nimmt, mitzunehmen und hatte die auch nicht mehr. Jetzt muss man sich vorstellen, das Ömchen 80 nimmt seit 20 Jahren eben ihre Aspirin. Das ist normalerweise nicht weiter schlimm, wenn die sie mal zwei Tage nicht nimmt. Aber das ist natürlich noch eine zusätzliche Belastung, wo man dann kommt und sagt, die weiß ja nicht mal, was jetzt momentan Sache ist. Und dann sind wir hier erstmal, oder ich dann wieder hier durch die Gegend gerauscht und habe erstmal 3,5-4 Stunden eingekauft. Das ging drum, jetzt muss man auch dazu sagen, dass wir hier auch relativ krisenerfahren sind und auch die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, die Apotheke beispielsweise, die wusste genau, weil wir hier auch weltweit letztendlich schon unterwegs waren, dass es passieren kann, dass da irgendeiner aufschlägt und sagt, ich brauche jetzt mal die und die Medikamente für, keine Ahnung, damals Flutkatastrophe die Springflut in Santa Pri, wo sie damals hingeflogen sind. Der wusste also, von was ich rede. Und dann habe ich einen Riesenzettel dabei gehabt an Medikamenten, die ich jetzt mal einfach brauche, wo ich vorher eine Freigabe hatte von unserem Arzt. Ich unterschreibe dir das nachher. Und dann erstmal 3 große Plastiktüten an Medikamenten damit genommen habe.
Siebter 2021, 8 Uhr, die Nachrichten. Nach der Hochwasserkatastrophe sucht die Polizei heute in den besonders schwer zugänglichen Gebieten mit Hubschraubern nach weiteren Opfern. Im Kreis Ahrweiler sind mindestens 110 Menschen gestorben. Das gab die Polizei Koblenz am Sonntagmorgen bekannt.
Das Ganze ist dann tatsächlich erst am Sonntagnacht um 0 Uhr. Hat man uns dann auch mal von der Hickleitungsgruppe letztendlich die den Auftrag gegeben, ihr führt jetzt Einheiten bei, was wir vorher so ein bisschen unter der Hand gemacht haben und das muss jetzt, und da brauchen wir gar nicht lange fragen, das ist jetzt halt mal einfach so. Das wurde uns dann um 0 Uhr tatsächlich übertragen, um 0 Uhr 5 hat bei mir das Telefon geklingelt und hat gesagt, fährst du mal bitte mit deinem Einsatzleitwagen da hoch. Und dann kam ich um größenordnungsmäßig 4:30 morgens eben auf dem Nürburgring an, wo dann zu dem Zeitpunkt der große Bereitstellungsraum letztendlich war. Und es hatte für mich so ein bisschen den Flair 80er Jahre Mesh. Also da sind tatsächlich auf dem Weg da hoch, du fährst ja durch den Wald durch, stockfinster, und dann fahren da irgendwie so 3-5 Bundeswehr-LKW, Tankzüge vor dir her, Camouflagefarben, wo du einfach schon denkst, ja, okay. Und dann kommst du da hoch und dann stehen da hunderte von Fahrzeugen von THW, von Rettungsdiensten, von Feuerwehren, von Bundeswehr. Und wenn du dann noch ein bisschen in die Einsatzleitung hochgehst, bist du noch ein bisschen erhöht und denkst erstmal, wow, das ist ja Wahnsinn, was da aufgefahren wird und was da jetzt alles dasteht und zum Einsatz bereit ist.
Wir leben ja davon, dass wir freiwillige Einsatzkräfte in diesen Einsatzeinheiten haben, also sprich von Menschen, die ihre Freizeit opfern, anderen zu helfen. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Und da wünsche ich mir natürlich, dass es davon ganz viele gibt, ja, und dass viele Personen auch das annehmen, diese Nachbarschaftshilfe wieder aufleben zu lassen. Also ich habe es vorhin ja schon gesagt, wenn es nicht so viele gegeben hätte, die uns über diesen Zeitraum geholfen hätten, auch vor Ort, fand ich ganz toll. Also egal, ob die kleinen Kinder da rumgegangen sind und anderen kleinen Kindern ihr Spielzeug angeboten haben. Ja, ich glaube, das sind ja so Dinge, die machen Hilfe aus. Ja, und das hat nochmal auch wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Ja, und ich glaube, das ist so mein Appell an alle. Ja, gerne mitmachen, gerne im Katastrophenschutz tätig sein. Ja, das ist das, was unser Land ausmacht im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern. Und wenn man da mitmacht, hat man, glaube ich, oder schafft man einen sehr, sehr großen Mehrwert innerhalb der Gesellschaft.
Ja, ganz, ganz wichtig, engagieren Sie sich. Engagieren Sie sich in der Hilfsorganisation, egal in welcher. Welcher Couleur ist völlig egal. Ob die rot, blau, weiß sind, völlig egal. Es ist erstens mal ein ganz, ganz tolles Miteinander. Es ist ein schöner Zusammenhalt. Es ist eine tolle Freizeitgestaltung. Und es ist eine schöne Geschichte, dann selbst Leuten, die Hilfe brauchen, helfen zu können. Und wenn man das gelernt hat, dann sieht man meines Erachtens nach die Welt auch ein kleines bisschen mit anderen Augen und hat halt auch die Möglichkeit, dann auch zu kommen. Das hat nichts damit zu tun, ich kann kein Blut sehen oder ich kann das nicht oder ich kann niemanden sauber machen oder wie auch immer. Um das geht's gar nicht. Wir brauchen auch Leute, die, ja, so komisch wie sich's anhört, wir brauchen auch IT-Techniker, wir brauchen auch Leute, die im Büro arbeiten, wir brauchen auch Leute, die Kärtchen ausfüllen, wir brauchen auch Leute, die Dokumentation machen. Ich muss kein Blut sehen können, um hier sinnvoll helfen zu können.
Das waren Dirk Lötschert und Stefan Scharf vom Arbeiter-Samariter-Bund und ihre Erlebnisse aus den ersten Tagen der Flutkatastrophe im Sommer 2021. Der ASB ist bis heute für die Menschen in den betroffenen Gebieten im Einsatz und das mit sehr vielfältiger Hilfe. Es gibt Beratungsbüros für Betroffene, Reittherapie für Kinder und ein Hebammenmobil, das in Rheinland-Pfalz und NRW unterwegs ist. Und das ist wirklich nur ein kleiner Teil der Hilfe. Denn auch von unseren restlichen Bündnisorganisationen sind weiterhin Helferinnen und Helfer in den Gemeinden im Einsatz. In der nächsten Folge hören wir, wie sich die Menschen vor Ort selbst geholfen haben und mit der Unterstützung unserer Bündnisorganisation ADRA einen neuen Treffpunkt namens Arche direkt in Neuenahr Ahrweiler errichtet haben. Ich war für die Interviews vor Ort und noch immer sind nicht alle Brücken wieder errichtet und viele Häuser noch nicht wieder bewohnbar. Aber die Solidarität der Menschen vor Ort ist weiterhin ungebrochen, was Mut macht. Also, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Who Cares? Der Podcast von Aktion Deutschland hilft. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn, lasst uns eine Bewertung da und am allerwichtigsten empfehlt ihn euren Freunden und Freundinnen, Bekannten, Verwandten und allen, die ihr kennt. Das hilft uns und all unseren Bündnisorganisationen gehört zu werden. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, macht's gut, euer Mats Kastning.
Who Cares? Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Konzept und Produktion, Audiotextur.